Also jetzt, ich bin jetzt dann weg. Also nicht sofort weg, sondern jetzt nächste Woche bin ich nicht mehr da. Und hatte die Kelly gefragt, ob sie schon eine gute Lösung gefunden hat und gesagt, wenn du keine findest, darfst du mich gerne fragen, weil ich ja doch da bin. Und ich noch eine Predigt habe, die ich noch, ich muss jetzt nichts Neues vorbereiten, weil sonst hätte ich es nicht gemacht, weil ich dachte, ich habe aber noch eine. Es gibt Bibeltexte, die sind sehr herausfordernd, wenn man die mal so liest. Und ich lade euch ein, genau eure Bibeln aufzuschlagen. Wir schauen uns mal so einen herausfordernden Bibeltext an. Der steht im Johannesevangelium, im 14. Kapitel, Johannes 14. Johannes 14, und ich lese ab Vers 15, da sagt Jesus Folgendes. Johannes 14, 15. Wer mich liebt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Also wenn ihr mich liebt, dann tut ihr, was ich euch sage. Wenn du deine Frau liebst, Michael, dann machst du immer, was die Gisela sagt. Und umgekehrt, Gisela, noch? Was der Michael sagt, das machst du immer sofort, oder? Ich sehe an eurem Nicken, ihr habt die perfekte Ehe. Ja. Oder Heinz, du machst auch 1:1, was die Christine dir sagt. Nur, noch? Oh, guck mal, das könnt ihr oben nicht sehen, da gab es so einen fetten Rippenstoß da in die Seite rüber von Christine aus. Stellt euch vor, so würde eure Ehe aussehen. Tust immer das, was dein Jacek dir sagt. Würdest du das so wollen, Kelly, so eine Ehe, dass du immer das tust, was dein Partner dir sagt und dann ist das der Beweis dafür, dass du ihn liebst? Das funktioniert so nicht. Also ich glaube, so eine Ehe wird nicht lange halten. Wenn der eine immer nur, ja Sir, jawohl Sir, mach ich Sir, gerne doch. Und wenn du nicht machst, liebst du mich nicht. Ja, dann musst du aber machen. Wenn du mich nicht liebst, dann musst du mir das beweisen, indem du tust, was ich dir sage. Wir lesen das so, ja? Wer mich liebt, hält meine Gebote. Aber wenn wir uns das so mal ganz nah in unseren zwischenmenschlichen Bereich hineinheben, Tamuda ist die einzige Ausnahme, die macht immer, was ihre Mutter sagt, ne? Das funktioniert nicht. Keine Beziehung würde auf Dauer halten. Außer Herald. Du machst alles, genau. Deswegen sieht Julia auch so glücklich aus, weil sie weiß, dass Herald sie liebt. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Ich möchte heute auf einen Aspekt von diesem Satz eingehen, besonders, und nachher noch kurz bei einem anderen ankommen. Das heißt, wer mich liebt, ist mir gehorsam. Das sagt Jesus. Wer mich liebt, gehorcht mir. Ich weiß nicht, wie es euch mit dem Begriff Gehorsam so geht. Das ist so ein Begriff, der bei mir immer so ein gewisses Unbehagen hervorgerufen hat. Ich gehöre noch zu der Generation, die eigentlich hätte zur Bundeswehr gehen müssen. Das ist ja mal wieder im Gespräch, sollte es wieder sowas geben. Wobei ich habe jetzt gerade gelesen, dass die Bundeswehr das gar nicht lustig fände, wenn es wieder so ein Wehrpflicht geben würde. Ganz interessant, hätte gedacht, die wären eher dafür, aber die sind gar nicht dafür, dass es Wehrpflicht gibt. Ich habe damals verweigert, also ich bin nicht zum Bund gegangen, weil ich wirklich nicht lernen wollte, wie ich andere Leute umbringe. Aber es gab auch noch einen Grund. Nach meiner Schule, ich bin 19 gewesen, als ich mein Abitur gemacht habe. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Als ich fertig war mit der Ausbildung, war ich 23. Und dann erst hätte ich zum Bund gehen müssen. Und dann diese Vorstellung, da ist irgendwo so ein Obergefreiter, der ist vielleicht 18, 19 Jahre alt, der sagt mir jetzt, dass ich mich in Dreck werfen und rumrobben muss und ich muss nach dessen Pfeife tanzen. Und ihr Jungen kennt das ja gar nicht, diese ganzen Geschichten, die man dann so von den Soldaten, den Wehrpflichtigen gehört hat, was es für so Kommissköppe gab, so hat man die genannt. Eigentlich durften die ins Wochenende, ne, und dann war Appell und dann ging hin, es musste alles rechtzeitig sauber gemacht werden zum Wochenende, ja, war nicht sauber gemacht, also es ist ein 1:1, also war es alles sauber und dann geht der ich weiß nicht, was es war, Unteroffizier hin, mit denen in die Dusche, schraubt die Glühbirne raus aus der Lampe, nimmt einen Lappen und geht durch das Innengewinde der Lampe rein und zeigt ihnen, dass es dreckig ist und das alle für alles der Wochenendurlaub gestrichen. Auf sowas hatte ich keinen Bock. Also das Stichwort Gehorsam ist immer so eins, was nicht so ganz, wo ich mich so wohl mitgefühlt habe. Nun wird Jesus nicht so sein wie dieser komische Kommiskopf, der also die Lampe rausschraubt und dann uns von das Innengewinde mit einem Lappen prüfen lässt, ob das auch sauber ist. Ich habe so für mich das mal so zusammengefasst. Ein paar haben das schon mal vor einiger Zeit oder vor langer Zeit von mir gehört. Aber ich denke, es ist gut, sich immer wieder vor Augen zu halten. Ich denke, es gibt 5 Arten von Gehorsam. Es gibt bestimmt mehr. Aber so 5 wesentliche, eigentlich 3, wovon 2 so eine gewisse Unterart haben. Die erste nenne ich mal den Einsichtsgehorsam. Ich werde die Pfadfinder nicht nehmen und auf der Autobahn ein Fußballspiel veranstalten. Nicht nur, weil es verboten ist, sondern halte ich für nicht so gesund, ein Fußballspiel auf der Autobahn zu machen. Es sei denn, du bist in Israel und es ist gerade Yom Kippur, der große Versöhnungstag, da fährt im ganzen Land kein einziges Auto auf der Autobahn, da könntest du das machen. Oder damals in den 70er Jahren, als wir noch die autofreien Sonntage hatten, ich war noch zu klein, dass ich mich daran erinnern kann, an diese Zeit war ich zwar schon da, aber nicht mehr so ganz, da hätte man das auch gekonnt. Ansonsten muss mir niemand sagen, dass es verboten ist, auf der Autobahn Fußball zu spielen. Das ist verboten. Ich werde es auch nicht tun. Da gibt es so viele Beispiele. Auch in der Bibel haben wir übrigens Beispiele für einen Einsichtsgehorsam. Ich bin ganz erstaunt, dass viele das gar nicht wissen, aber wer seine Bibel gut kennt, zum Beispiel, wenn man ein Haus baut, in Israel sind die Häuser alle Flachdächer, auch heute noch, dann soll man ein Geländer ums Dach bauen. Steht in der Bibel, 5. Mose 22, Vers 8, könnt ihr das nachlesen. Und jeder wird sagen, ja, ist auch sinnvoll, wenn ich ein Flachdach habe und ich halte mich in kühlen Abenden viel oben auf meinem Dach auf, dass ich ein Geländer drum habe, weil ich möchte selber nicht runterfallen, meine Kinder sollen nicht runterfallen und meine Gäste auch nicht. Oder letztendlich die ganzen Speiseweisungen, die wir haben in der Bibel. Man weiß heute, dass es gut ist, sich dran zu halten, weil es gesünder ist, wenn ich wenigstens nach diesem Mindeststandard lebe, dass ich auf manche Lebensmittel verzichte, manches eher weniger zu mir nehme oder gar nicht, weil ich einfach gesünder bin, wenn ich das tue. Dann gibt es Nummer 2 mit 2 Untergruppen. Und das nenne ich mal als große Überschrift den Angstgehorsam. Gehorsam aus Angst. Gibt es 2 Arten. Erstmal den Unpersönlichen. Vorgestern, bin ich von mir zu Hause Richtung Maxi-Center gefahren. Also wer sich da so ein bisschen auskennt, Maxi-Park, da ist ja auf der einen Seite der Maxi-Park und auf der anderen dieser Riesenparkplatz. Seit neuester Zeit, oder mir kam jemand entgegen mit Lichthupe. Und ich dachte, oh, ich hatte es zwar registriert, aber manchmal denke ich noch nicht dran. Sie haben jetzt auf der rechten Fahrspur auch 30 eingerichtet. Vorher war nur auf der linken Fahrspur 30 Geschwindigkeitsbegrenzung, jetzt ist es auf der rechten auch 30. Und dann standen sie dann auch gleich da, fetten Blitzer aufgebaut und warteten alle abzufangen, die es noch nicht auf dem Schirm hatten, dass jetzt auf der rechten Seite auch 30 ist. In der Regel, denke ich, halten die meisten Autofahrerinnen und Fahrer sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und was ist der Hauptgrund? Warum machst du das? Ja, genau. Nicht, weil du eigentlich einsiehst, dass es gefährlich ist, wenn du zu schnell fährst, weil das kriegst du im Auto gar nicht mit, ob du 30 oder 50 fährst, aber es macht einen riesen Unterschied, ob du einen Unfall baust mit 30 oder mit 50 Sachen, das ist gewaltig, sondern in der Regel halten wir uns dran, weil wir Angst haben, ein Ticket zu kriegen. Aber das ist jetzt keine panische Angst oder sich vor irgendjemand, sondern hier hinten bei McDonald's, diese Stelle, da ist ja ein Blitzer. Und das erste Mal, als ich da dann irgendwie rüber bin, es war gelb und ich dachte, schaffst du noch. Ja? Und bin rüber und dann zack, ein Foto und noch zack, das zweite Foto gleich hinterher. Und dann habe ich irgendwann nach einigen paar Wochen einen Brief gekriegt, bin mal rot drüber gefahren. Es war aber gelb noch, es war nur spätgelb, aber es war noch nicht rot, ich hatte noch kein Rot gesehen. Und da stand, sie können Einspruch erheben. Das war, glaube ich, 100 Euro und Punkt musste ich, ne, war das, war ziemlich teuer. Und dann habe ich gedacht, nur da erhebst du Einspruch. Ja, wunderbar, dann kam ein Brief zurück, Einspruch nicht stattgegeben, dann musste ich nochmal 25 Euro extra bezahlen, weil ich Einspruch erhoben hatte. Da stand da nicht drin, dass man, wenn man Einspruch erhebt, auch nochmal eine Gebühr bezahlen muss. Und du hast keine Chance, wenn du geblitzt worden bist, kannst du Einsprüche ohne Ende erheben, musst du trotzdem zahlen. Und ich hasse diesen Blitzer mittlerweile, weil dann bin ich wieder an diesen Blitzer rangekommen und es war grün. Und ich dachte, oh, es war schon ein bisschen länger grün, schnell noch rüber. Ah, wieder geblitzt worden, 10 km/h, zu schnell. Das heißt, ich habe schon Angst, dass ich an diesem Blitzer geblitzt werde. Ich komme jetzt immer von der anderen Seite. Und wenn ich da ranfahre, denke ich mir, oh, dieser Horrorblitzer kommt, ich will nicht nochmal von ihm erwischt werden. Aber nicht, weil ich Angst vor dem Blitzer habe oder weil ich irgendwie bedrohliche Angst habe, sondern weil ich Angst um mein Geld habe und nicht noch mehr davon verlieren möchte. Außerdem, wenn ich jetzt noch einen zweiten Punkt kriege, dann kann ich mit Silas kein begleitetes Fahren mehr machen. Weil er hat ja seinen Führerschein gemacht und du darfst maximal einen Punkt haben, sonst kannst du kein begleitetes Fahren machen. Diesen unpersönlichen, also ich kenne den nicht, der ist keine Bedrohung, in gewisser Hinsicht haben wir sowas auch in der Bibel. Mit den 10 Geboten, überhaupt dem mosaischen Gesetz. Wenn ihr euch anschaut, wie sind denn die Israeliten damit umgegangen? Wir lesen bei den Propheten, dass sie es kaum abwarten konnten, dass der Sabbat zu Ende ist, um endlich zu handeln und dass sie teilweise schon vor Sabbatschluss angefangen haben zu handeln, dass teilweise die Stadttore zugemacht werden mussten und die Händler vertrieben, weil wir wollen auch im Sabbat handeln, obwohl Sabbat der Ruhetag sein sollte. Wenn wir lesen, dass Sklaven im 7. Jahr befreit werden sollten und Esra und Nehemia kommen und erleben, wie die eigenen Leute ihre eigenen Leute versklaven und sie alles wieder aufräumen müssen. Die Reichen hatten sich nicht dran gehalten. Es gab zwar hier die ganzen Gesetze hier drin, aber die wurden nicht so richtig ernst genommen, weil sie nicht durchgesetzt wurden und dann hat jeder gemacht, was er wollte. Ja, klar, Gott straft irgendwo, naja, aber sie haben es nicht mitgekriegt und deswegen haben sie weitergemacht. Und das ist das Problem bei diesem unpersönlichen Angstgehorsam. Kennt ihr die Geschichte mit dem Rabbi, der gerne Golf spielt? Schon mal gehört? So ein Rabbi, der liebt es, Golf zu spielen. Und ach, er würde gerne auch mal so richtig so an einem Sabbat Golf spielen. Aber Sabbat und Golf spielen, das geht natürlich nicht als Rabbi, überhaupt nicht. Und er hat irgendwann Urlaub und dann beschließt er ganz, ganz weit weg zu fliegen von zu Hause, irgendwo in eine Gegend, wo es einen richtig tollen Golfplatz gibt und es ist ein wunderschöner, herrlicher Tag. Und er hat alles mit und sagt, heute sieht mich keiner, heute weiß niemand, wo ich bin, ich spiele Golf. Und geht auf den Golfplatz. Das kriegt ein Engel mit und rennt sofort zu Gott und sagt, du, dieser Rabbi hier, dieser fromme Rabbi, der immer sagt, hier Sabbat und alles muss sein, der ist auf dem Golfplatz. Du musst ihn bestrafen, du musst was tun. Und Gott sagt, ja, kein Problem, mache ich. Rabbi auf dem Golfplatz, also ist am ersten Schlag. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Golf gespielt, richtiges Golf? Ich habe einen Freund, der viel Golf spielt und der hat mich mal mitgenommen. Wir sind nur am Abschlag Übungsort gewesen und wir durften nachher mal so am Loch, mal so am Green dann mal versuchen. Also es ist echt schon eine Nummer, Golf zu spielen. Das ist nicht so ohne weiteres. Deswegen muss man, wenn man Anfänger ist, darf man auf keinen Fall auf den Golfplatz, weil du kannst mit so einem Ball auch richtig jemanden schwer verletzen, wenn der auf Fahrt ist. Jedenfalls, der steht da am Abschlag und holt aus und klack und der Ball fliegt und fliegt und fliegt und klock direkt ins Loch. Wow, ist ganz begeistert. Geht zum nächsten Abschlagsloch, also nächsten Abschlagspunkt, peilt wieder an und peilt und schlägt und das Ding fliegt, landet auf dem Green, so heißt das, kullert ein bisschen und klack ins Loch. Und so geht es am zweiten und dritten und vierten Loch. Und der Engel rennt zu Gott und sagt, hey, was machst du? Das ist dein Rabbi, der spielt am Sabbat Golf und der macht einen Treffer nach dem anderen sofort beim ersten Schlag. Ich dachte, du wolltest ihn bestrafen. Tja, sagt Gott. Wem will er davon erzählen? So ist das, wenn keiner da ist, um richtig zu kontrollieren. Die zweite Art von Angstgehorsam. Also wir haben uns gucken wir uns an, wer mich liebt, hält meine Gebote und das heißt, der ist mir gehorsam. Wir haben uns angeschaut bisher, es gibt verschiedene Arten von Gehorsam. Das erste war Einsichtsgehorsam, das zweite Angstgehorsam, so unpersönlich. Ich kenne den nicht, das ist keine Bedrohung für mich. Die dritte wird dann schon deutlich, das ist persönliche Angst. Ich kenne die Christine und ich weiß, ich muss echt vorsichtig mit dir sein. Nein, bist du nicht, überhaupt nicht. Aber das ist tatsächlich so eine Nummer. Warum haben wir Frauenhäuser? Weil es Männer gibt, die so bedrohlich sind und dass die Frauen irgendwann fliehen müssen, weil sie es nicht mehr aushalten können. Es gibt übrigens auch die umgekehrte Variante, nur die ist viel weniger, wie soll ich sagen, also wenn du als Mann von deiner Frau misshandelt wirst, das ist viel weniger anerkannt als umgekehrt. Und es gibt es aber auch. Es gibt, glaube ich, in ganz Deutschland 2 Männerhäuser. Es gibt aber in fast jeder größeren Stadt mindestens 1 Frauenhaus. Oder manche von denen, die hier sitzen, haben das erlebt, einerseits vom Alter her vielleicht, auf jeden Fall, wenn ich den Herrn dort auch anschaue, hinter euch, der an der Wand sitzt, unter einer Diktatur zu leben. Du machst, was dir gesagt wird, weil du Angst hast. Du weißt, das ist nicht mehr unpersönlich. Du weißt, dass hier was passiert, dass du eingebuchtet werden kannst, dass du gefoltert, misshandelt, umgebracht werden kannst. Du hast echte Angst. Das ist nicht so eine unpersönliche, unkonkrete Angst, sondern echte Angst. Und deswegen bist du gehorsam. Aber auch hier gilt wie für die unpersönlichen Angst gehorsam. Sobald die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Und in der Geschichte oder in den Geschichten der Bibel, denke ich, ist eins der deutlichsten, wo wir Beispiel, das wir haben, das Volk Israel, als es in Ägypten war. Mose kam an und sagt, lass mein Volk ziehen, was machen die Ägypter? So, jetzt bringen wir euch nicht das Stroh, das müsst ihr auch noch selber sammeln und ihr müsst auch noch zusätzlich alles gleichzeitig, die gleichen Ziegel machen am selben Tag. Und die haben es gemacht, weil sie echte Angst hatten. Die haben dann mit der Peitsche gestanden und sie misshandelt und noch vieles andere gemacht. Es blieb ihnen keine Wahl. Und wenn wir aus Angst gehorchen, dann hoffen wir, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dieser Angst zu entfliehen. Dann gibt es 2 weitere Arten, und das überschreibe ich mal mit Vertrauen, Gehorsam aus Vertrauen. Wer war schon mal im Krankenhaus zu einer OP? Wer ist schon mal für eine OP im Krankenhaus gewesen? Wenn du ins Krankenhaus kommst, dann bist du erstmal empfangen. Dann hast du ein Aufnahmegespräch, dann kommst du auf deine Station und dann hast du ein Gespräch mit dem Operateur, du hast ein Gespräch mit dem Anästhesisten, mit verschiedenen Leuten. Das sind alles Leute, die du nicht kennst wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht kennst. Die sagen dir zum Beispiel, dass du 24 Stunden vorher nicht, oder am Abend vorher nichts mehr essen und trinken sollst und es muss ein paar Dinge geschehen, also vielleicht musst du irgendwelche Medikamente noch nehmen oder sonst irgendwas. Du machst das alles. Auch wenn du die Leute nicht kennst, weil du ihnen vertraust. Du vertraust ihnen aufgrund, also du vermutest, das ist ein Arzt, der hat in Deutschland eine oder hat zumindest anerkannt mit seiner Ausbildung her und der weiß, was er mir sagt, deswegen tue ich das. Fußnote, auch dem ist nicht immer gut zu vertrauen. Wenn dein Krankenhaus 50 Knie-OPs in diesem Jahr haben muss, und sie haben nur 49 und du kommst gegen Ende des Jahres, dann kann es durchaus sein, wenn du Kniebeschwerden hast, die OP gar nicht notwendig, sie aber trotzdem machen, um ihre 50 vollzukriegen. Klammer zu, ist so. Ja. Und wir haben in der Bibel auch Beispiele für Vertrauensgehorsam, schöne positive Beispiele. Fallen euch welche ein, wo Leute einfach gehorcht haben aus Vertrauen, ohne die Person zu kennen, also dieser unpersönliche Vertrauensgehorsam. Denk. Der Kranke am Teich Bethesda. Als Jesus ihn geheilt hat, Jesus sagt ja, stimm deine Matte und geh. Und dann kommen die Pharisäer und sagen, was machst du? Sabbat, Matte tragen geht nicht. Wer hat dir gesagt? Er sagt, der mich geheilt hat, hat mir gesagt, dass ich meine Matte tragen soll. Wer ist das? Und er sagt, kenne ich nicht. Noch deutlicher ist es bei dem Blindgeborenen. Jesus macht ja noch mehr als einfach nur trag, sondern der spuckt auf die Erde, macht so einen Brei, schmiert auf die Augen und sagt, jetzt gehst du zum Teich Siloa und wäsch dich. Und er macht das alles und kommt sehend wieder. Dann bringen sie ihn zu den Pharisäern und Schriftgelehrten und fragen, wer war das? Wer hat dich geheilt? Wie kommt es? Und er erklärt es. Und erstmal, wie das geschehen ist. Und dann fragen sie, wer war es? Und er sagt, ich weiß es nicht. Das heißt, die haben Jesus einfach vertraut, obwohl sie ihn nicht kannten. Und aufgrund dessen etwas mit ihm erlebt. Und dann kommen wir zu der fünften Art des Vertrauensgehorsams. Ich kenne die Person, die sagt, hör auf mich. Ein Beispiel. Jesus hat eine Riesenmenge Zuschauer. 5000 plus. Da steht bei Matthäus noch drin, plus Frauen und Kinder. Also ich schätze mal 10.000 bis 15.000 werden da gewesen sein. Und Jesus sagt, ey, die haben Hunger. Zu seinen Jüngern, seht mal zu, dass sie was zu essen kriegen. Was ist die größte Zahl von Leuten, die ihr schon mal verköstigt habt? Also vielleicht auf einem Lager 20 oder 30. Ja. Das hört bei mir, also das ist so, glaube ich, die oberste Grenze, dass wir auf Pfadfinderlagern in unserem Lager so 30 Leute für die kochen mussten. Aber 5.000, 10.000, 15.000 aus dem Stegreif, jetzt sorgt mal dafür, dass die alle zu essen kriegen. Was habt ihr denn? Boah, 5 Brote, 2 Fische. Gut, gebt sie. Und dann bete ich und jetzt fangt ihr an auszuteilen. Das ist schon eine Nummer, ja? Und dann einfach im Glauben das zu machen. Und sie tun's. Oder diese ganz berühmte Geschichte, wo das eindeutig drinsteht, auf der Petrus hat die ganze Nacht gefischt, Experte für Fischerei, nichts gefangen. Jesus sagt zu ihm, hält eine Predigt. Und wir wissen von dem Kontext, wenn wir alle Evangelien zusammentun, das ist nicht die erste Begegnung, die Petrus mit Jesus hat. Die erste, lesen wir im Johannesevangelium, ist, bei kurz nachdem Johannes der Täufer Jesus getauft hat. Das ist die erste Begegnung. Der war auch vorher schon bei der Schwiegermutter. Also es ist schon mindestens die dritte Begegnung, wenn nicht gar vierte. Petrus hat Jesus predigen hören. Und dann sagt Jesus zu Petrus, jetzt nimm dein Boot, geh raus und fisch. Und Petrus sagt, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin, also ich vertraue dir, will ich es machen. Und macht den Fang seines Lebens. Wer mich liebt, hält meine Gebote. So verstehe ich das, was Jesus meint, wenn er sagt, gehorche mir heißt eigentlich, vertrau mir. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durch. Schon ganz am Anfang, im Garten Eden, als Jesus, als Gott diese beiden Bäume hingesetzt hat. Den Baum des Lebens und der Baum Erkenntnis von Gut und Böse. Das ist ja nicht wie so ein böses Märchen. Ja, wenn du von dem isst, wirst du sterben und dann kommt es, wie in jedem Märchen kommen muss, dann isst man natürlich genau von diesem Baum. Und das ist ja eine Provokation, das muss ja geradezu sein, das stachelt uns an, das darf ich nicht, deswegen mache ich es trotzdem. Das kannten die Menschen gar nicht, das kommt durch die Sünde, dass wir so denken. Die Menschen kannten das nicht. Gott hat das nicht gemacht, um den Menschen zu provozieren oder zu reizen oder zu testen, sondern es gab das Böse schon. Und das war der einzige Ort, wo das Böse präsent sein durfte, nirgendwo anders sonst. Und Gott sagt, vertrau mir, wenn du von diesem Baum isst, dann wirst du sterben. Und es steht im Hebräischen so, nicht so, dann werde ich dich umbringen, sondern da steht einfach sehr, wie soll ich das sagen, sehr eindringlich, bitte, 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 du wirst sterben, wenn du davon isst, lass die Finger davon. So könnte man das übersetzen, was dort steht im Hebräischen. Das heißt, das ist von Anfang an das, was Jesus wollte. Was ich auch ganz spannend finde mit diesem Vertrauensgehorsam, dass Jesus sagt, vertrau mir. Es gibt, lässt mir die Freiheit zu sagen, nein. Das sehen wir auch schon im Garten Eden. Gott hat die Menschen nicht umgebracht, sondern sie haben sich selber von der Quelle des Lebens entzogen. Die haben noch 1000 Jahre, ist fast der Adam noch alt geworden. Hat noch ein bisschen vor sich. Da hinten sieht mich nicht. Jesus lässt zu, dass wir Nein sagen. Das heißt nicht, dass wir dann frei sind von den Konsequenzen. Wir müssen die Konsequenzen auf uns nehmen, die das mit sich bringt, dass wir Nein sagen. Aber das Vertrauensgehorsam sagt, du darfst Nein sagen. Und was ich dann ganz spannend finde, was in dem Augenblick passiert, wo ich Jesus das Vertrauen aufkündige, wird sein Ja zu uns nur noch umso stärker. Wir sehen das allein darin, wir Menschen haben ja von Anfang an eben Gott, Jesus das Vertrauen aufgekündigt. Was macht er? Er legt einen ganzen Plan fest, um uns wieder zurückzuholen. Er wird selber Mensch, kommt auf diese Erde und wirbt darum und sagt, vertraut mir doch endlich. Er lässt sich für uns ans Kreuz nageln und wird wieder lebendig und sagt, vertraut mir doch endlich. unser Nein macht sein Werben um uns nur noch umso stärker. Und das, der Höhepunkt dieses Werbens haben wir in Golgatha am Kreuz. Und das ist übrigens auch für uns, wenn wir Matthäus 18 schauen. Wenn du siehst, dass dein Bruder oder Schwester sündigt, dann geh hin und klär das mit ihm. Und wenn das nicht klappt, geh zu zweit. Und wenn das nicht klappt, dann bring es vor die Gemeinde. Und wenn das nicht funktioniert, dann sei er dir wie ein Zöllner oder Sünder. Das heißt aber nicht, es soll ein Aussätziger sein, sondern was ist ein Zöllner oder Sünder? Das ist jemand, um den du nicht werben musst, für den Jesus Mensch geworden ist. Wir alle waren Zöllner und Sünder und sind es hoffentlich nicht mehr. Und Jesus ist für uns Mensch geworden, um uns genau wieder zu kriegen. Oder wenn ihr lest in 2. Timotheus 2, 25, 26, da heißt es in Vers 26, wenn wir untreu sind, ist er aber treu. Vertrauen, denn Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Dann sagt er, vertrau mir. Und wenn wir dann mal ein bisschen weiterlesen, dann wird es noch deutlicher. Ich lese einfach mal ab Vers 21, Johannes 14, 21. Da wird es nämlich nochmal wiederholt. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm selbst offenbaren. Dann sagt der Judas Iskariot was, das überspringen wir kurz. Die Antwort ist wichtig. Jesus sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung machen. Wer mich nicht liebt, hält mein Wort nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesagt, geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, wird euch das alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, wir haben uns das bei der letzten Predigt angeschaut, wer mich liebt, hält meine Gebote. Das heißt, der vertraut mir, der hört auf das, was ich zu sagen habe. Und zwar nicht nur in diesem Wort, sondern ganz konkret, ich habe es hier vorgelesen, durch den Heiligen Geist will Jesus mit uns reden und wir sollen darauf hören. Wer mich liebt, hört darauf, vertraut darauf, handelt danach. Das heißt es, wer mich liebt, hält meine Gebote. Ich habe heute Morgen in meinem Gebet gesagt, Jesus, ich möchte gerne eine aktuelle Geschichte dazu haben, was es heißt, dein Wort zu hören, darauf zu vertrauen und danach zu handeln. Ich habe nur die Geschichte von heute Morgen, die ich euch gerne mitgeben möchte, weil mich das sehr beschämt hat. Und ich weiß nicht, ob euch das genauso geht. Jesus sagte, weißt du, ich habe viele Erfahrungen. Ich habe halt überlegt, welche soll ich nehmen. Aber das, was ich als Antwort heute Morgen von Jesus bekommen habe, war ganz anders als das, was ich erwartet habe. Jesus hat gesagt, weißt du, Armin, du liest viel in deiner Bibel, das ist gut. Du nimmst dir jeden Tag Zeit. Ich nehme mir jeden Tag 1 bis 1,5 Stunden Zeit mit Gott. Jeden Morgen. Das ist gut. Aber sonst machst du weitestgehend dein Ding am Tag. Du triffst Entscheidungen, die so zu treffen sind am Tag. Du handelst dann nach deinen Entscheidungen. Aber wann fragst du mich, bevor du diese Entscheidung triffst, was ich denn dazu denke? Klar, morgens frage ich. Aber ich habe festgestellt, dass ganz oft im Tagesverlauf ich einfach Entscheidungen treffe, Dinge tue. Habe mir diese Woche neue Sportschuhe gekauft. Ja, musste ich, weil meine sind runter. Und Sport ist gut und ich laufe gerne und ich wäre, glaube ich, nicht so ausgeglichen, wenn ich nicht laufen würde. Aber ich habe Jesus überhaupt nicht einbezogen in diese Entscheidung, was für Schuhe ich kaufe. Ich habe mich beraten lassen, ganz wie wir das so machen. Ne? Ich habe einen Gutschein geschenkt bekommen für einen Lauf, für Runners Point, schon vor einiger Zeit, jetzt war es Zeit, meine Schuhe sind runter, ich bin in Runners Point gegangen, mal mich richtig beraten zu lassen. Das heißt, meine alten Schuhe mitgenommen, aufs Laufband drauf. Ich wollte mal so richtig mich gut beraten lassen, weil ich einen Gutschein hatte, konnte ich einsetzen. Und es war auch gut. Und der hat mich wirklich sehr gut beraten, mir ein paar Dinge noch empfohlen und am Ende bin ich mit 2 sehr guten Schuhen aus dem Laden raus. Aber ich habe nicht einmal Jesus gefragt, was denkst du eigentlich? Wie viel Geld soll ich ausgeben? reicht nicht ein Paar, zwei Paar. Ich meine, das macht Sinn, was er gesagt hat. Das hat sich völligen Sinn ergeben. Er hat gesagt, es wird länger halten. Der Körper wird mit jedem Schuh anders belastet. Ich habe zwei verschiedene Marken jetzt und die werden länger halten, als wenn sie nur einen haben. Das ergibt alles Sinn. Aber ich habe nicht einmal Jesus gefragt, was denkst du? Und darauf hat Jesus mich heute aufmerksam gemacht. Er hat gesagt, weißt du was? Bezieh mich viel mehr mit ein. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Das heißt, wer mich liebt, bezieht mich aktiv in sein Leben mit ein, nimmt mich in seine Entscheidung mit rein und fragt mich, was denkst du eigentlich, Jesus? Was soll ich jetzt tun? Und vielleicht wirst du zu Anfang gar nichts hören. Aber frag ihn. Und je häufiger du fragen wirst, je häufiger du still werden wirst, desto mehr wirst du hören, was Jesus dir zu sagen hat. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Das heißt, wer mich liebt, vertraut mir. Wer mich liebt, bezieht mich in seinen Alltag mit ein. Wer mich liebt, trifft auch seine alltäglichen Entscheidungen mit mir, indem er mich fragt, was ich darüber denke. Und auch mit mir diskutiert, das ist okay. Aber mich mit einbezieht. Amen.